Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Norbert Schuster, Geschäftsführer bei Strike2, Thomas Allgeier, Managing Director und Founder bei Frenos und Thorsten Ising, Experte für Online-Marketing und Social Media, darüber, wie Account-Based Marketing langfristige Kundenbeziehungen fördert und warum eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit für den Erfolg unerlässlich sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine spannende Stunde zum Thema Account-Based Marketing. Und ich freue mich, dass ich den Thomas Allgeier gewinnen konnte, teilzunehmen, und den Thorsten Ising. Und wir werden da gleich loslegen. Aber ich würde vorschlagen, lass uns mal so zum Warmwerden. Thomas, Thorsten, was ist so euer Bezug zu Account-Based Marketing? Wie seid ihr in Touch gekommen? Was macht ihr in dem Bereich? Thomas, magst du anfangen?
Sehr schön, gerne. Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Auf toll, uns mit dabei zu sein. Account-Based Marketing ist ein Thema, ich glaube, vom Namen her kenne ich es erst seit 2 Jahren. Habe im Nachhinein erfahren, dass wir eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt verschiedene Research- und Consulting-Dienstleistungen im Umfeld anbieten. Heißt im Endeffekt alles, was im Bereich Market Research angeht, das ganze Thema Recherche, was ja beim Thema ABM sehr wichtig ist, aber auch das ganze Thema Daten, die als Basis für die Kampagnen dienen, ist so unser Thema und sind da unter anderem mit Zoom, mit T-Systems und einigen weiteren Unternehmen unterwegs. Das heißt, eigentlich schon lange dabei, wissen tun wir es noch nicht so lange. Wie gesagt, das ist erst seit 3-4 Jahren.
Das super, geht mir ähnlich. Ja, da kann ich eigentlich nur die Worte fast wiederholen. Also, dass es so heißt, wie es heißt, dass wir es so bezeichnen, wie es bezeichnet wird, das ist auch noch nicht lange in meinem Kopf. Ja, aber damit wir uns auch da, also damit beschäftigen, tun wir uns schon lange in den Zügen. Also diese gezielte Recherche, dieses gezielte individuelle Vorgehen auf den Kunden zugehen, auf die Kunden zugehen und sie an der richtigen Stelle abholen, das ist tatsächlich nicht gar nicht so neu, wie man immer zu glauben mag, ja, aber dass das Kind einen Namen hat, tja, wo sind wir? Wir brauchen für alle Dinge einen Namen, gerade in dieser Zeit, und dann ist es eben Account-Based Marketing. Ja, und tatsächlich meine Berührungspunkte dabei. Ich beschäftige mich sehr viel mit Wissenstransfer, mit an verschiedensten Bildungseinrichtungen und auch in dem internen Know-how-Aufbau in Unternehmen. Und da spielt das natürlich eine Rolle. Ja, also gerade diese analytische, zielorientierte, zielgruppenorientierte Akquise und eben auch das Thema der Platzierung von Inhalten für genau so eine kleine Zielgruppe, manchmal sogar eine individuell auf einen einzigen Kunden zugeschnittene Zielgruppe, das machen wir schon seit langer Zeit, ja. Das so heißt, keine Ahnung, wusste ich vor 2-3 Jahren auch noch nicht.
Ja, das Erlebnis scheint irgendwie generell zu gelten, ja. Also ich beschäftige mich als, ja, ich sag mal, 5-6 Jahren damit. Und habe für mich dann, es gibt ja mehrere Ansätze, über die reden wir nachher gleich, bin dann so bei dem One-to-Few-Ansatz, ist es mir genauso gegangen wie euch beiden, dass ich sage, hey, das machen wir doch schon. Dass es im Prinzip nur jetzt einen Begriff dafür gibt. Unterschied ist für mich dann schon dieser One-to-One-Ansatz, weil es da eben sehr viel tiefer reingeht. Kommen wir aber gleich dazu. Zu mir, mein Berührungspunkt ist das Thema, ich mache Beratung, schreibe Bücher, bin Autor für die Themen Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Unter anderem das Thema Marketing Automation. Und das ist natürlich eine wunderbare Technologie, die man eben auch für das Account-Based Marketing einsetzen kann. Das sind so meine Berührungspunkte. Aber lass uns doch mal starten, wie man das so schön macht am Anfang. Was ist denn überhaupt Account-Based Marketing? Wie definiert ihr das denn in eurer Welt?
Da fange ich mal an. Verstanden. Genau. Also für mich ist tatsächlich dieses zielorientierte, zielgruppenorientierte auf wenige bestimmte, ja, Gruppen, manchmal sogar Individuen ausgerichtete Bereitstellung von Informationen und der Versuch, über diese Informationen dann in einen Funnel zu bekommen. In ganz kleinen Worten ausgedrückt. Also ich persönlich, ja, bin so ähnlich wie du auch. Dieses One-to-Few ist für mich das gängigste. One-to-Many wo wir später ja auch noch bestimmt drüber reden, ist für mich eigentlich überall da draußen längst präsent. Und dieses One-to-One kenne ich aus bestimmten Branchen auch schon. Das heißt, dass Menschen für mich oder Unternehmen, Organisationen Informationen so zielgruppenorientiert aufbereiten, dass Menschen, die dann wiederum aus den Organisationen auf diese Informationen aufmerksam werden, dynamisiert abgeholt werden können. Ja, gerade in dem Bereich Online-Marketing und Internet ist es dann natürlich so, jemand kommt auf meine Internetseite und ich hole ihn persönlich ab. Ja, sei es durch IP-Tracking oder viele andere Mechanismen, wo wir ja gleich in unserem weiteren auch noch zukommen, wie es tatsächlich dann funktioniert, wie wir sie abholen, aber dann so individuell bedienen, dass die sich sofort emotional ja verbunden fühlen mit mir, dass sie sich aufgehoben fühlen mit meinen Informationen, dass sie sich wiederfinden, dass sie nahtlos daran anknüpfen können, in den nächsten Schritt in diesem Funnel tatsächlich von mir begleitet zu werden. Das ist es für mich.
Sehr cool. Ja, aber mir ist quasi...
Da reden wir nachher auch über das Thema. Ja, Thomas, gerne.
Wir kommen im Endeffekt eigentlich genau aus der anderen Dichtung quasi von dem One-to-One am ABM-Approaches. Heißt im Endeffekt wirklich Marketingmaßnahmen für eine einzige Firma und da letztendlich sehr, sehr tief. Und ich glaube, zusammengefasst für mich ist eigentlich so drei Wörter, personalisiert Marketing und Vertrieb zusammen. Ist irgendwie so, das ist eine ganz Kurzfassung, was es für mich eigentlich heißt. Und es ist oftmals so Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb auch mal so ein kritisches Thema. Das Schöne ist, bei ABM geht's gar nicht ohne. Und das macht mir wiederum sehr viel Spaß, weil auf einmal Dinge funktionieren, die irgendwie gefühlt seit Jahrtausenden als nicht funktionierend irgendwie in der Schublade stecken. Deswegen also wirklich personalisiert und dann wirklich sehr tiefgehend und eben alles weg von sich diesen ganzen Massenthemen und so weiter, sondern wirklich personalisiert im Detail, one-on-one, kombiniert mit Marketing und Sales. Und das macht wirklich Spaß dran.
Da sind wir halt auch auf einer anderen Ebene. Ne? Da sind wir, ich sag mal, nicht normal Vertrieb und Marketing, sondern wir sind im Vertrieb ja in der Regel im Key-Account-Management. Und da sehe ich, das Account-Based ist eben die Vorstufe zum Key-Account-Management. Und weil du sagtest, Thorsten, Individualisierung, Personalisierung, das ist so eine der Stolperfallen in meiner Welt, weil wir gucken müssen, ja, was gibt es denn überhaupt für einen Grund, dieses eine Unternehmen als Zielunternehmen zu wählen? Einfach nur, weil wir es haben wollen, dann wird es schwierig, den Content wirklich zu individualisieren. Oder weil es irgendwo strategischen Ansatz gibt, wo man sagt, naja, weil das Unternehmen etwas aufbauen will, wo wir spezielle Technologien haben oder das Unternehmen eine Technologie einsetzt, zu der unsere Technologie passt. Also da werden wir nachher nochmal eingehen bei One-to-One und One-to-Few. Was sind denn die Gründe für die Auswahl dieses Zielunternehmens? Was würde denn sagen, für wen ist ABM besonders geeignet, Thomas?
Auch wieder ganz kurz zusammengefasst, B2B-Unternehmen, komplexe Verkaufszyklen, klar definierte Liste an Zielkunden, die dahinter stecken, mit dem Ziel, langfristige Beziehungen aufzubauen und wo die Auftragswerte letztendlich relativ hoch sind, weil die Aufwände pro Firma einfach auch höher sind als bei normalen Sales-Maßnahmen. Ich glaube, das fasst so ein bisschen zusammen, aus unserer Sicht auch mit denen wir arbeiten, ist umso komplexer, umso größer die Deals dahinter sind. Also auch beim Deal-Based-Marketing zum Beispiel. Man sagt mal dann einen Auftrag, die Karotte vor der Nase mit potenziell 40, 50 Millionen, dann ist da auch ein Team auf einmal sehr, sehr motiviert aus Sales und Marketiers, alles zu geben, um das Ding an Land zu ziehen. Und da machst du richtig Sinn und Spaß dahinter.
Das kann ich gar nicht ergänzen. Also tatsächlich, ja, natürlich. Also auf der einen Seite muss es ein gewisses Volumen haben, das muss einen gewissen Interessensbereich abdecken, damit es auch diesen Einsatz der Ressource rechtfertigt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, ja, natürlich Business to Business, da sind wir vollkommen aufgehoben. Ich glaube, dass es in diesen anderen Bereichen kaum Anwendungsanfälle gibt oder Fälle gibt im Business to Consumer Market. keine Ahnung, ne? Also da ist mir noch nichts untergekommen, was da wirklich interessant wäre, außer vielleicht eine persönliche Bewerbung bei Mark Zuckerberg oder so. Aber ansonsten gibt es da kaum irgendwie Kontakte, die ich sagen würde, da würde sich das Ganze lohnen. Und gerade dieser Ressourceneinsatz, ja, zu dem wir ja später auch noch kommen, was bedeutet, diesen Research zu betreiben, diese Daten zusammenzuführen, diese Sachen dann tatsächlich auch für die jeweiligen Accounts so zusammenzustellen, herauszuspielen, zu begleiten und über einen ja recht langen Prozess auch zu begleiten, das muss sich einfach rechtfertigen können. Dementsprechend, jo, gebe dir vollkommen recht, Thomas, da muss einfach die Kohle passen am Ende und die Karotte muss groß genug sein.
Ja, das Ziel muss halt einfach passen, ne? Also gerade beim One-to-One-Ansatz, wenn ich sage, ich will jetzt in dieses eine Unternehmen rein, wie wir ja schon angesprochen haben, was ein großer Aufwand ist, wenn man wirklich One-to-One in der reinen Version fährt, dann muss es entweder einen strategischen Punkt geben, wo wir sagen, wir wollen dieses Unternehmen haben als strategischen Partner. Man kann da so ganz gut den Land-Expand-Explode-Ansatz fahren. So, wir sind noch nicht drin. Wie komme ich in das Unternehmen rein? Das ist ein Zielkunde, den ich gerne haben will. Aus welchen Gründen auch immer, reden wir später. Wenn ich drin bin, wie kann ich expand? Wie kann ich mich ausweiten? Entweder in der gleichen Division oder in einer anderen Division des Unternehmens oder wenn es ein Konzern ist, in einer anderen Konzerntochter oder eben das Thema Explode. Ich will sofort C-Level einsteigen und will, ich sag mal, eine strategische Partnerschaft initiieren. Dann sind es eben ganz unterschiedliche Ziele sein. Für mein Gefühl, solange es den Begriff schon gibt, ist es aber in Deutschland noch relativ unbekannt. Das fängt jetzt erst so langsam an, habe ich das Gefühl, so ein bisschen in die Sichtbarkeit zu kommen. Habt ihr eine Idee, woran das liegt, Thorsten?
Ja, nein, nicht wirklich. Also auf der einen Seite, wie in unserer Runde eben schon gesagt, kennen viele von uns diese Mechanismen und machen viele Dinge aus dem Account-Based Marketing in ihren eigenen Unternehmen und Organisationen unter Umständen sowieso schon. Vielleicht wissen sie nicht, dass es so heißt, aber das, warum das so ist, ja, da können wir an vielen anderen Stellen auch anhaken. Ich war ja früher Content Marketing, wusste auch keiner, dass es Content Marketing heißt. Irgendwann kam auch der Begriff Social Media erst hoch. Vorher war es was ganz anderes und vorher war es nur Facebook und sowas. Also, dass das Kind tatsächlich einen spezifizierten Namen hat und welchen es dann tatsächlich trägt, das dauert ja auch eine Weile. Ja, also, dass sich das dementsprechend etabliert, auch im Wortschatz etabliert. Woran es liegt, dass es derzeit noch nicht da ist? Nun, ich glaube, weil es noch gar nicht so lange so strategisch unter einem Namen tatsächlich transportiert wird. Ja, wenn dieser strategische Transport schon vor 20 Jahren so gewesen wäre und es da draußen aktive SprecherInnen gegeben hätte, die darüber berichtet hätten, dann wäre auch der Name da. Ja, aber so ist er einfach nicht präsent. Ich glaube schon, dass viele da was mit anfangen können und auch wenn ich mit Kunden und Kundinnen spreche und ich auf dieses Thema zu sprechen komme, dann löse ich keinen großen Aha-Effekt aus, indem ich die Maßnahme und die Möglichkeit beschreibe, sondern nur, indem es so heißt. Ja?
Ja. Also, nee, also 100%. Deswegen vielleicht nochmal zu dem Punkt ganz kurz, was wir machen. Wir arbeiten relativ viele auch international zusammen und man kann sagen, in USA ist das schon sehr stark verbreitet. In UK ist das Thema schon sehr stark verbreitet. Ja, und die Deutschen sind ja auch nicht unbedingt die schnellsten, muss man so zu sagen, ne? Also never change a running system. Solange die anderen Dinge noch gehen, die wir bisher gemacht haben, müssen wir so was Neues ausprobieren. Das heißt, wir merken vieles, da ist durchaus Interesse da. Aber es ist eben nicht das klassische Erste, wo jetzt jemand als Marketingmanager dann denkt, was zu machen ist. Wenn es dann auch in Richtung Start geht, sind es halt oftmals Dinge, die halt auch nicht so einfach gestartet werden können. Ne? Das ist was ganz Neues. Es ist auf einmal Marketing und Sales zusammen und man taucht da irgendwelche Tools dazu. Und auf einmal kommen da so ganz viele Dinge zusammen, die irgendwie nach viel Arbeit klingen. Und wir machen vielleicht doch mal die klassische Demand-Generation-Kampagne. Deswegen, ich glaube, das ist so ein Mix aus letztendlich nicht so lang her, dass es das im Endeffekt eigentlich wirklich so intensiv gibt und kommuniziert wird. Und auf der anderen Seite aber auch gewisse Hürden, weil es einfach neu ist. Und vielleicht, weil auch noch nicht so wirklich so die Return on Invest auch bekannt sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Spannende. Vor kurzem eine Studie veröffentlicht gesehen, stand drin, dass im Endeffekt die AWM-Kampagnen den höchsten Return on Invest haben. Das heißt, eigentlich müssen wir denken, dass seit Corona und Co. ABM im Endeffekt quasi heiß läuft. Aber irgendwie ist das noch nicht so bei allen, glaube ich, bekannt oder gesehen. Ne? Also spannendes Thema.
Also als Name nicht, ne?
Ja.
Also, und unter der Betitelung nicht, ne? Das ist, ich möchte das einmal ganz kurz vergleichen mit anderen Sachen. Dass Active Sourcing im Recruiting gibt, ja, das wissen auch nicht so viele, dass es so heißt, aber viele machen es. Ja, also
ja.
Die Begrifflichkeit ist.
Ja. Ich glaube, was das Problem dabei ist, und das Beispiel haben wir jetzt auch gesehen bei uns, wir haben dieses One-on-One Research Account Profiling, das ist ja ein Thema, was wir machen. Das heißt, es gibt irgendwie ein Unternehmen, was quasi gezielt analysiert wird in die Tiefe über Buying Center, über Strategien, über aktuelle Entwicklungen, über Entscheider, Prozesse etc., um wirklich quasi einen optimalen Angang zu haben für mögliche Deals. Solche Analyse und Profile machen wir im Endeffekt seit 2012. Aber nachdem wir jetzt inzwischen sehr intensiv wissen, dass es eigentlich ABM dahinter steckt, können wir das mit anderen Maßnahmen kombinieren und haben so ein bisschen auch inhaltlich das Themenfeld erweitert mit dem Blick, den wir vorher nicht hatten. Ja, wir hatten natürlich davor, hatten wir nur mit Sales zusammengearbeitet in dem Bereich. Jetzt ist es Marketing und Sales. Das heißt, das hat schon durchaus Vorteile, es dann quasi auch unter ABM zu sehen, aber auf einmal sich so ein bisschen die Welt eröffnet. Sagt, Mensch, für das, was ich mache, gibt es irgendwie einen Namen. Macht doppelt Spaß.
Ja, oder eigentlich ist es die logische Folge, ne? Wir kommen ja alle noch von unserem Alter her, vom klassischen Vertrieb, wo wir selber noch Kaltakquise gemacht haben. Und irgendwann, ich sag mal 2010, kam das Thema Marketing Automation auf, wo dann auf einmal das Marketing eine andere Rolle bekommen hat, mehr so im Pre-Sales-Bereich, Pre-Sales-Automation-Bereich unterwegs war, mit einem MQL, der an den Vertrieb übergeben wird. Und eigentlich ist ABM ja nur die logische Folge, das auch auf die Ebene des Key-Account-Managements zu heben und eben auch dem Key-Account-Management eine Stufe vorzuschalten, wo wir diese modernen Methoden nutzen können, um den Vertrieb besser dastehen zu lassen. Das ist aber, glaube ich, auch so der nächste Punkt, der immer spannend ist. Ja, aber wie unterscheidet sich das denn vom Normalen, was ich eben beschrieben habe, von diesem Zusammenspiel Vertrieb, normaler Vertrieb, normales Marketing? Man sieht da ja oft die Bilder von dem Fischen mit dem Netz und Fischen mit der Harpune. Mir ist das eigentlich viel zu abgedroschen, aber vom Prinzip her geht es ja in die Richtung, ne? So wie eine Glühlampe, die Licht streut in einem gewissen Kegel und das andere ist eben der Laser, der ganz spitz auf einen Punkt geht. Wo seht ihr die Hauptunterschiede? Thomas?
Ich mag es ja immer einfach und ich glaube, ganz einfach zusammengefasst ist eine ABM-Maßnahme, das sind nicht 4 Wochen, sondern das sind im Endeffekt 1 bis 2 Jahre. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die diktöse Unterscheidung. Ich habe diese Karotte sehr, sehr lange vor mir hängen. Heißt, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Account. Und es ist nicht nur eine Maßnahme, sondern es ist ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen über einen sehr langen Zeitraum verteilt, wo ich sage, ich lade die relevante Entscheidung auf Events ein. Dann mache ich danach von mir aus eine Plakatkampagne vor dem Firmensitz. Ich mache danach, gehe ich über LinkedIn auf die Accounte zu, auf die relevanten Entscheider. Ich poste Content über LinkedIn quasi basierend auf die Accounts personalisiert. Ich passe die Landing, das heißt, ich habe quasi einen ganzen Maßnahmenstrauß über einen ganz langen Zeitraum, der extrem personalisiert ist. Und das habe ich bei keiner anderen Maßnahme in dem Umfang.
Ja. Also man könnte es ja auch schon fast Kundenstalking auf allen Ebenen nennen. Ja, also was Thomas sagt, es ist im Grunde genau das, nämlich diese aktive Bespielung, dieses aktive ins Spiel bringen von mir gegenüber diesen Accounts, dieses aktive Zeigen, dieser aktive Ansprechpartner, Platzierung und sowas alles. Und gegenüber anderen Maßnahmen, die wir haben. Jetzt bin ich kein klassischer Vertriebler. Ne? Du hast ja eben gesagt, früher haben wir Kaltakquise gemacht. Ich konnte das nie. Ja, ich konnte einfach nicht so aktiv auf Menschen zugehen, ohne dass ich einen Bezug hatte. Und aber in diesen Bereichen des Account-Based Marketings ist es möglich, dass ich meine Dinge so platziere, dass ich gar nicht diesen kalten Schritt machen muss. Ich muss also gar nicht dieses aktive Kalt anrufen und nicht wissen, ob der Mensch mich möglicherweise schon mal irgendwie gehört hat, sondern ich bringe mich ins Spiel auf verschiedensten Ebenen. mit direktem thematischen und mit nutzenorientiertem Bezug auf den unterschiedlichsten Ebenen, in den unterschiedlichsten Platzierungen, in den unterschiedlichsten Formen, auf der Basis der Accounts, des Unternehmens, der Branche, deren einzelnen Persönlichkeiten. Thomas hat gerade gesagt, auf LinkedIn, klar, da gehören auch Kommentare unter den Beiträgen einzelner Beiträge von Menschen aus dem Zielunternehmen dazu und so. Und so bringe ich mich ins Spiel und ich bin dann plötzlich etwas ganz anderes. Abgrenzung zum Content-Marketing gibt es dann auch wiederum. Ja, im Content-Marketing streuen wir allgemeine Informationen für, die unter Umständen hilfreich und interessant sein könnten für dieses Unternehmen, aber ohne diese Personalisierung und ohne dieses aktive Zugehen auf diesen Account, ohne diese aktive Bereitstellung personalisiert und dynamisiert für diesen Account. Ich glaube, darin unterscheidet es sich für mich am allermeisten.
Spannend. Ja, also für mich ist okay. Ja, gerne, Thomas.
Ich hätte eine Frage an dich, Norbert, wenn ich darf.
Ja,
und zwar das Thema KPIs und Messung von Erfolg von ABM. Ich glaube, auch noch ein Punkt, wo sich ziemlich stark unterscheidet zu anderen Maßnahmen. Da hattest du, glaube ich, auch in deinem Buch der Definitur geschrieben.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eine andere Orchestrierung. Eigentlich ist das Orchester größer, weil wenn ich account-based das ganze Unternehmen durchdringen will, habe ich ja nicht nur eine Persona, sondern ich muss ja überlegen, wie komme ich rein, wie breite ich mich aus, also diesen Expand-Ansatz, und habe im Prinzip mehrere Buyer-Personas. Ich kann kaskadierende Nurture-Prozesse haben, und wenn ich kaskadierende Nurture-Prozesse habe, deine Frage, Thomas, wie gehe ich mit den KPIs um? Ich habe im Prinzip ja dann ein Set von KPIs für die jeweiligen Stufen eigentlich im Account-Based-Marketing. Von daher macht es das ein bisschen, auch da eben noch ein bisschen komplizierter. Wie baue ich mein KPI-Set auf? Was zahlt aufeinander ein? Was ist im Prinzip eine Subroutine innerhalb des Account-Based-Marketings? Also darf ich da eben noch sehr viel feiner werden. Letztendlich, ja. Und vom strategischen Ansatz, man sagt ja immer, der Funnel wird enger. Das heißt, wir bespielen ja weniger Leute, was auch eben unsere ganze Anzeigen und so weiter viel effizienter macht. Aber das Orchester auf der Strategieebene wird eben größer. Und wie gesagt, da ist das Thema kaskadierende Nurture, kaskadierende KPI-Sets, da darf ich einfach ein bisschen mehr Gedanken drin versenken in das Thema.
Wird der Funnel tatsächlich kleiner oder ist es der Trichter, der kleiner ist?
Also es gibt, wenn du die Standardliteratur liest, auch die amerikanische, da wird dann viel über den klassischen Funnel hergezogen, dass wir den ja gar nicht mehr brauchen und dass der ja umgedreht wäre quasi, weil wir fangen ja oben an mit einer Person, die wir im Unternehmen kennen, und breiten uns dann im Unternehmen aus, also der umgedrehte Funnel. Das gilt aber für mich nur dann, wenn ich den Kunden schon habe. Wenn ich den Kunden noch nicht habe, dann habe ich nach wie vor den klassischen Funnel, wo wir erstmal gucken, wie kriegen wir die Ansprechpartner aus den Divisions von diesem einen Zielunternehmen, wo kommen wir rein, was ist die Eingangstür, und wenn wir drin sind, dann geht er nach unten wieder auseinander, weil wir dann ja das Unternehmen durchdringen wollen.
Definitiv, nur der Trichter oben ist von Anfang an deutlich kleiner, aus meiner Sicht, ja, genau. Weil wir ja nur eine ganz kleine Gruppe sind. Und die Verdünnung an sich ist auch nicht so wie sonst, ne? Also das sind eben Punkte, die wir dabei herausheben müssen. Kommen wir bestimmt auch noch zu solchen Themen wie ROI. Was haben wir davon und wie wahrscheinlich ist es, dass wir Menschen dadurch tatsächlich an die Angel bekommen, und welche Streuverluste machen wir da im Gegensatz zu anderen Bereichen zu? Und das wissen wir aus den paar Minuten, die wir jetzt schon geredet haben, wissen mittlerweile, glaube ich, alle, dass es ein sehr effizientes Ding sein kann, wenn wir das vernünftig durchziehen.
Ja, und es gibt ja diesen Satz, wir betrachten ein Unternehmen wie einen Markt. Also genau das, was du eben gesagt hast, wir haben eben nicht den ganz breiten Funnel, wo wir den ganzen Markt betrachten, sondern unser Markt ist ja schon mal auf dieses eine Zielunternehmen runtergebrochen. Und innerhalb des Zielunternehmens suchen wir da den Weg rein. Wie gesagt, es sei denn, wir sind schon drin und können dann expandieren, gucken, wie können wir uns weiter ausbreiten. Wer mischt denn mit in diesem Spiel? Wen brauchen wir denn am Tisch, wenn wir jetzt loslegen wollen? Thomas?
Also im Endeffekt mehr als sonst. Ich glaube, das ist auch immer so die Challenge beim Start dahinter. Heißt im Endeffekt, Marketing ohne Vertrieb hat eigentlich wie immer das gleiche Problem, dass ich eine Message habe, aber die nicht an die Person hinting. Heißt im Endeffekt, ist es wirklich im besten Fall, und das ist das, wo wir merken, gerade im Bereich One-to-One und One-to-Few, ist es absolut notwendig, Marketing und Sales an einem Tisch zu haben. Wer aber super, super relevant ist, ist das Management und auch der Kundensupport. Das sind so zwei Bereiche, die oftmals gar nicht so genannt werden. Die meisten denken nur an Marketing und irgendwie Vertrieb. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen personalisierten Outreach, was kommt denn besser an, wenn ich jemanden zum Event einlade und dann zum Beispiel der Vorstand mit vor Ort mit dabei ist, dann ist es einfach so eine hohe Wertschätzung und Kombination, die einfach super zusammenpasst. Und das sind so Sachen, die wir jetzt merken, gerade im Enterprise-Bereich ist das auch auf Management-Ebene inzwischen sehr stark gesehen und sehr hoch aufgehängt. Und dann wird es sehr erfolgreich, das ganze Thema.
Ja, und wir haben, Thorsten, bevor ich dir den Ball nochmal zuspiele, wir haben ja gerade im Maschinenbau haben wir das Thema, dass der Vertrieb, das Key-Account-Management, die erste Maschine verkauft und die weiteren verkauft der Service. Ne? Und gerade wenn ich ein Unternehmen durchdringen will in so einem Bereich, dann brauche ich dafür eben auch den Service mit am Tisch. Ich brauche vielleicht das Produktmanagement noch am Tisch, wenn es auch darum geht, Innovationen, Technologien und. Das spielt ja auch rein. Also wäre es toll, wenn ich die auch am Tisch hätte. Wie siehst du das, Thorsten?
Das kann ich nur unterschreiben. Also in der Tat reicht es halt einfach nicht mehr aus, nur einen einzelnen Außendienstler loszuschicken und zu sagen, hier, versuch mal den Kunden zu bekommen. In diesem Bereich brauchen wir mehrere Aspekte. Wir brauchen viel Material, wir brauchen viel Know-how, wir brauchen viel Daten. Vor allen Dingen brauchen wir auch die Köpfe, die es zusammenbringen können und die unterschiedlichen Mechanismen in den unterschiedlichen Positionen des Zielkunden zu verstehen, um dann wiederum alles darauf ausrichten zu können. Von daher kann ich nicht ergänzen. Passt.
Mhm. Wir haben jetzt oft davon schon gesprochen, es gibt den One-to-One-Ansatz, es gibt den One-to-Few-Ansatz. Das hat sich immer noch so angehört, als gäbe es auch noch den One-to-Many-Ansatz. War die ketzerische Frage, wo fängt ABM an, wo hört es auf und ist One-to-Many überhaupt ABM?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Für mich nicht.
Mhm. Thomas. So, wenn es der Kunde so nennen will, dann machen wir gerne One-to-Many-ABM-Kampagne. Deswegen, aber nee, ich sehe es auch schwer und ich finde auch irgendwo so ein bisschen die Diktenz ist sehr schwimmend. Deswegen, also ich wirklich, das richtige ABM, also richtig, ne, ist für mich wirklich One-to-One, One-to-Few. Alles andere kann man auch unter ganz normalen Marketingkampagnen laufen lassen, außer man hat vielleicht dann doch eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, aber eher nicht.
Also ich sehe das, also ich kriege ja oft Anfragen, können Sie uns beraten? Und dann höre ich mir an, was die Menschen wollen, was das Unternehmen will. Und wir haben ja den One-to-One-Ansatz mit Grund und ohne Grund, sage ich immer. Ja, ich will bei Bosch rein, unbedingt. Okay, das ist One-to-One, definitiv. Warum willst du da rein? Naja, weil Bosch toll ist. Okay, das ist kein inhaltlicher Grund. Darauf kann ich meinen Content nicht aufbauen. Gibt es einen inhaltlichen Grund? Ja, die nutzen die und die Technologie. Oder die wollen in den und den Markt rein. Oder die bauen irgendeine neue Sparte auf. Okay, wenn es zu mir passt, dann habe ich einen inhaltlichen Grund. Also gibt es in meiner Welt schon mal zwei One-to-One-Ansätze. Mhm. Und es gibt genauso im One-to-Few den Ansatz, wo wir sagen, naja, warum soll ich mich auf ein Unternehmen spezialisieren, das E-Bike-Motoren herstellt? Davon gibt es doch mehrere. Ich spreche aber nicht alle an, ich spreche nur die Top, die drei, die fünf an, die für mich spannend sind. Und auch da wieder in meiner Welt gibt es einen Grund dafür. Oder ist es einfach nur, weil das die drei größten sind? Wie seht ihr diese Perspektive, Thorsten?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also tatsächlich ist es so, dass dieses alle bedienen zu wollen für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Wir können ja auch nicht Spezialist für alles sein. Wir können auch nicht alle bedienen und wir können nicht alle verstehen. Das geht gar nicht. Wenn wir uns aber spezialisieren wollen und eben auf einen Zielmarkt einlassen und hierbei nicht einen einzelnen Account, nicht einen einzelnen Kunden sehen, sondern hier tatsächlich mehrere, die in derselben Welt unterwegs sind. Wenn ich für eine bestimmte Region, für eine bestimmte Branche, für eine bestimmte Art von Dienstleistung auch etwas beitragen kann und diese Kundengruppe tatsächlich ansprechen und für mich auch vereinnahmen möchte, dann finde ich das eine gute und legitime Art und Weise, darauf loszugehen. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht gerade. Bei mir fliegen irgendwelche Hubschrauber.
Das ist gut.
Sich darauf einzulassen und darauf einzuschießen, finde ich prima, finde ich eine tolle Möglichkeit, wenn ich es leisten kann. Das ist auch noch das. Und wenn es auch die Branche und die Kunden dann unter Umständen vertragen, mitmachen und tun. Bei Software, kein Problem. Wenn ich ein Softwareanbieter bin, der bestimmte Bereiche einer Branche abdeckt, toll. Ja, dann verstehen sich die anderen unter Umständen auch und die sind nicht neidisch, weil es mehrere Kunden gibt, die von mir bedient werden in diesem Segment. Ich glaube, bei anderen Bereichen kann das schon wieder problematischer wirken. Ja, also wenn ich eben nicht Softwareanbieter oder ein spezielles Produkt habe, sondern vielleicht eine Werbeagentur bin, wo es unter Umständen Interessenskonflikte geben könnte, wenn ich mehrere Kunden dieser Branche bediene, dann ist one too many an dieser Stelle für mich vielleicht das falsche Mittel der Wahl. Dann sollte ich vielleicht diesen One-to-One-Ansatz wählen. Aber gibt halt die Unterschiede und ich finde sie alle legitim, außer One-to-Many, dann können wir es auch einfach Marketing und Werbung und Vertrieb. Ne?
Genau. Vielleicht ein Tipp an der Stelle für unsere Zuhörer. Also investiert oder nehmt euch die Zeit, das zu definieren. Was wollen wir? Was ist eigentlich unser Ziel? Welcher Ansatz ist für uns der richtige? Können wir den One-to-One-Ansatz wirklich auch leisten, weil es einfach neben dem normalen Geschäft passiert? Und was ist der Grund dafür? Haben wir einen Grund? Haben wir keinen Grund? Wie gehen wir damit um? Nur mal so zwischengeschoben. Thomas.
Super, ich habe einen Punkt noch zu dem Punkt vorher. Ich glaube, da fände ich auch nochmal euer Input super spannend. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, Marketing, Sales, Service und Management sind involviert, dann ist es ja für ein paar Abteilungen durchaus was Neues, an so gesamtübergreifenden Maßnahmen mitzuwirken. Wie habt ihr die Erfahrung da Richtung Change Management, Training, Onboarding, beispielsweise so ein Part, wo wir jetzt weniger involviert sind, wo wir meistens hinkommen, wo es entweder funktioniert oder gar nicht funktioniert. Wie ist das bei euch?
Also ich erlebe das bei mir auch im Umfeld und dass es eben einer der größten Hinderungsgründe ist. Und ich bin sehr, sehr großer Freund davon, dort wirklich crossfunktionale Teams zu bilden. Also nicht zu sagen, redet ab und zu mal miteinander und wir nennen das Baby jetzt Marketing und dann funktioniert das schon. Vielleicht noch mit Account-Based irgendwie reingefriemelt, sondern wie baut wirklich ein Team auf, ein crossfunktionales Team und schmiedet das auch wirklich zum Team zusammen mit eigenen, welche Kompetenzen brauchen wir dafür, wer hat welche Aufgaben, welche Rollen, was du gesagt hast, Thomas, welche KPIs geben wir uns als crossfunktionales Team, wie bauen wir unser Zielmanagement auf, also nicht nur Zahlen, sondern auch Zielcollagen, wenn wir Erfolg haben, wie sieht das aus? Wie hört sich das an? Wie fühlt sich das an? Das Ganze auch mit Emotionen aufladen, dass wir wirklich ein dediziertes, crossfunktionales Account-Based-Marketing-Team bekommen. In meinen Augen ist das der Weg zum Erfolg und nicht, naja, ihr müsst mal ein bisschen öfter miteinander reden. Mhm. Wie siehst du das,
Thorsten? Ja, ich würde ich einfach nur um ein paar Dinge ergänzen, nämlich, dass wir alle Beteiligten definitiv auf gleichen Kenntnisstand mitnehmen müssen. Und wie bei allen strategischen und taktischen Elementen in einem Unternehmen, sie ja auch genau da halten müssen. Also das Team ist toll, wenn wir das Team haben, aber dieses Team kann nicht alle Mitglieder und alle Mitarbeitenden aus dem Service mit beinhalten. Deswegen müssen wir den Service dediziert mitnehmen. Und müssen hier natürlich genau diese Punkte auch so nachschärfen, dass sie eben unserem Ansatz, unserer Strategie, unseren taktischen Mitteln folgen können. Ja, also nicht unbedingt komplett folgen und voranschreiten, aber sie müssen folgen können. Sie müssen verstehen, warum wir das so tun, warum wir diese Art gewählt haben, welche Mechanismen und welche Maßnahmen dazugehören, mit welchen Informationen wir ausgestattet sind und so, damit tatsächlich alle an einem Strang ziehen können. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Elemente dabei.
Ja, dann so gibt man dem Baby doch einen Namen. Das sind dann die Account-Based Ambassadors, die in unserem cross-funktionalen Team sind. Und die müssen als Botschafter die Erfolge, die Nachricht, die Information in ihre jeweiligen Teams tragen. Ich glaube, dann macht Spaß.
Ja.
Beantwortet eine Frage, Thomas.
Super. Ich glaube, ich frage euch öfters. nee, super. Was mir nur einfällt zum Punkt KPIs vor, noch eine Ergänzung. Es gab einen Vortrag vorletztem Jahr auf der ABM-Konferenz in London. Und das war ganz spannend. Da ging es eben auch darum, dass quasi eine ABM-Plattform neu aufgesetzt wurde und dann ging es darum, welche KPIs reported wurden und so weiter. Und dann wurde im Endeffekt von dem Direktor ABM eine Folie gezeigt mit Zitaten von den unterschiedlichen Account-Managern und Entscheidern dahinter. Und die KPIs waren im Endeffekt alle qualitativ. Und ganz ehrlich, wenn dann dahinter steht, Deal Size 30 Millionen Euro, und dahinter steht, ohne euch, also ABM, hätten wir den Deal nie gewonnen. Mhm. Dann ist das im Endeffekt eine ziemlich qualitative Aussage, die aber letztendlich natürlich vom Top-Management halt unheimlich viel zählt. Ne? Und deswegen, ich glaube, KPIs, so dieses Qualitative dahinter, ist auch eine teilweise langfristigen Themen, die wirklich, helfen, das auch im Unternehmen quasi stärker einzudingen.
Das ist die wunderbare Übergang eigentlich zu dem Thema, wo wir auch schon mal in der Vorbereitung diskutiert haben. Ne? Welchen Nutzen hat das denn einfach eigentlich? Wofür machen wir denn ABM? Was ist der Outcome?
Ja, ich glaube, also im Idealfall haben wir mehrere Punkte dabei zu betrachten. Wir haben eben schon mal gesagt, die Streuverluste sind geringer, die Konzentration ist eine ganz andere. Wir konzentrieren uns nicht auf alle irgendwie, die einzuholen, sondern wenige Punkte anzusprechen, vielleicht sogar nur einen einzigen Kunden oder nur ein Unternehmen hier direkt mit anzusprechen. Das heißt, wir können uns viel klarer fokussieren auf alles. Können uns auch thematisch viel klarer fokussieren. Was bedeutet, wir haben weniger Ablenkung draußen, wir haben weniger dieser angesprochenen Streuverluste, wir haben wahrscheinlich weniger Frustration, ja, was auch dazu kommt. Wir haben die Möglichkeit, ja, eines höheren, effektiveren Platzierung, einer höheren Platzierung von Angeboten oder letztlich sogar diesen Zielabschluss, der Return on Invest ist verglichen mit anderen Maßnahmen wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Da kann Thomas aus der Praxis noch ein bisschen mehr erzählen, als ich das kann. Aber tatsächlich, das sind für mich schon echt wahnsinnig viele Nutzen dabei. Und sie liegen für mich tatsächlich im Vergleich komplett auf der Hand. Also das ist nicht mal großartig, das müssen wir nicht mal großartig erklären und untermauern mit irgendwelchen Beweisen, sondern es liegt tatsächlich aus meiner Sicht so auf der Hand, dass es so offensichtlich ist, wenn man sich diese Thematik an sich betrachtet, dass es, mir reicht der Nutzwert.
Definitiv. Ich glaube, was vor allem wir sehen, ist, dass ich denn diesen Benefit habe, dass Marketing und Sales zusammenarbeiten müssen und es gar keinen Weg außen drum gibt. Das heißt, man erzeugt dadurch so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis, dass in diesem kleinen spezifischen Fall keine von beiden Abteilungen glänzen kann ohne die andere, was wiederum den Erfolg eher multipliziert als schmälert. Das finde ich super spannend. Und klar, das Thema Kundenbindung, Beziehungsaufbau, langfristig dahinter, das sind alles Themen auch, die auch so qualitativ unheimlich viel zählen. Was vielleicht so ein paar Dinge sind und das auch so ein bisschen mal auf Praxisfälle runterzupechen. Am Beispiel Salesforce hat ja mit der Dreamforce einfach ein Event, was einfach vom Event-Charakter her, ich glaube, nichts gibt, ich bin leider nicht dort, ne? Hoffentlich kommt es irgendwann, aber das soll wirklich ein einmaliges Erlebnis sein. Und ABM bei Salesforce zum Beispiel fokussiert sich sehr stark auf diese Kunden letztendlich ein außergewöhnliches Erlebnis auf der Dreamforce zu liefern, indem dort speziell Guided Tours angeboten werden, spezielle Treffen mit Management und so weiter. Das heißt, man kriegt quasi, wie soll ich sagen, diesen Fastpass in Disneyland ins Quartal, was einfach als Erlebnis einfach auch für viele Leute sowas ist, wo man sagt, da redet man auch ein halbes Jahr später drüber. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo so ganz plakativ auch da schon, Beispiel T-Systems mit der Digital X hat das genial umgesetzt, extrem persönlich, extrem, was ich, wir setzen uns zusammen, wir treffen uns. Das ist was, wo ich persönlich mir denke, macht so einen Spaß, das zu sehen, weil dann ist es nicht mehr, wie soll ich sagen, nur Geschäfte. Das ist wirklich eine Beziehungspflege. Da geht es um Menschen, die sich kennenlernen. Das Ganze eben nicht jetzt kurzfristig schnell unterschreiben, sondern da geht es wirklich um das Thema, pass auf, ihr seid wichtig für uns, wir schätzen euch wert, und das auch in ein, zwei, drei Jahren noch. Das glaube ich, so ein Benefit, der für mich da einfach riesengroß ist bei dem Thema.
Und da werfe ich noch eine andere Facette ein, wir können halt das ganze Thema Digitalisierung im Sinne von Automatisierung, also eben Marketing-Automation-Prozesse, das Thema Arbeiten mit LinkedIn, mit der Company Map, mit dem Navigator, also alle Werkzeuge, die wir haben, die der einzelne Key-Account überhaupt nicht spielen könnte, weil es viel zu viel ist. Das heißt, wir vergrößern unser Team auch, das sich um den Kunden kümmert und haben dann auch wieder eine viel bessere Orchestrierung mit den Sachen, die du beschrieben hast, Thomas, mit persönlich, mit Event und vor Ort, aber eben auch kombiniert mit digitalen Möglichkeiten wie Nurturing-Prozesse, wie Social Selling und. Also das Orchester wird größer, wir bespielen mehr Facetten, wir sind dadurch viel, viel sichtbarer. Naja, im Endeffekt spielen wir dem Key-Account, schießen wir die Flanke kurz vors Tor, direkt auf den Kopf, der muss das Ding eigentlich nur noch reinmachen. Also steigt im Endeffekt auch die Effizienz und der Vertriebserfolg letztendlich. Und das ist es dann allemal wert, den Aufwand auf sich zu nehmen.
Ja.
Welche Aufgaben haben wir denn in diesem Umfeld? Sorry, Thorsten.
Kein Problem. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt passend zur EM-Eröffnung die Fußballanalogie spielen.
Naja, also ich nutze das wirklich, dieses Bild in meiner Beratung, wo ich frage, hat dein Fußballverein, setz jetzt ein, wenn du willst, hat er eine Mannschaft für den Sturm und eine für die Abwehr? Nee, Blödsinn, Norbert, natürlich nicht. Sag ich, ja, aber warum spielt denn Marketing und Vertrieb in eigenen Mannschaften? Jeweils auf einem anderen Spielfeld. Und extrem im Account-Based Marketing müssen die auf ein Spielfeld und es muss eine Mannschaft werden.
Schönes Bild. Passt.
Welche Aufgaben haben wir denn? Was brauchen wir denn, um ABM zu machen?
Daten, Daten, Daten.
Ja, das wäre dann definitiv das nächste Thema, das wir haben. Welche Rolle spielen Daten im ABM? Aber bei den Aufgaben haben wir ja auch verschiedene. Ne? Wir brauchen jemanden, der das Thema Strategie macht. Wir brauchen jemanden, der Content ganz spezifisch im Extremfall One-to-One für dieses eine Unternehmen macht. Wir brauchen, Thomas, eher so in deine Richtung, vermute ich mal, auch das ganze Thema Performance. Wir brauchen auch jemanden, der das ganze Thema, kommen wir auch später noch dazu, Systeme. Wie bringe ich die Systeme zusammen? Weil es ist bei ABM noch wichtiger als im normalen Sales. Welche Rollen müssen wir denn noch besetzen?
Wir brauchen jemanden, der die ganzen Rollen und die ganzen Aufgaben wiederum zusammenzieht, orchestriert. Ja, zu einem Orchester gehört auch meistens irgendein Mensch, der das Ganze so im Griff und im Bild hat, dass es zusammenpasst. Ich glaube, das Thema Profiling gehört noch dazu. Ne? Also diese ganzen Datenerhebung, Datenfindung, Datenanalyse, das Datenverständnis. Das Datenverständnis, auch die Bereitstellung dann für alle anderen, die an der Aufgabe oder an den unterschiedlichen Aufgaben sind, diese Daten in der Form, in der Verständlichkeit, in der Nutzungsmöglichkeit bereitzustellen. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Thomas?
Also ich glaube, für mich ist wirklich zu sagen, von der effizienten Umsetzungsperspektive, was wirklich sagt, ich würde so ein Ding jetzt aber starten und mache jetzt ABM und es legt mal los, dann ist wahrscheinlich der Start mit dem kleinen Team gar nicht so schlecht, zu sagen, man hat mal irgendwie Marketing, Vertrieb mit dazu, mit dem Wissen aber, dass man je nach Bedarf eigentlich so gut wie jede einzelne Person ja vom Marketing, Vertrieb einbinden kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, auch Thorsten, was du jetzt gesagt hast, wenn ich jetzt eine ABM-Kampagne mache und da ist LinkedIn mit inkludiert, dann brauche ich jemanden, der Content macht. Wenn ich sowieso weiß, okay, ich habe jetzt nicht meine 10 Hauptkunden, die ich angehen will, sondern ich brauche vorher erstmal die Firmendefinition. Und da haben wir inzwischen auch schon wirklich alles gesehen, was die Auswahl von Firmen angeht. Also von Marketing wartet bis Sales die Namen nennt, bis hin zu Marketing wählt aus, Kunden, die sich gut anhören, bis hin zu irgendwie, es gibt dann 4-stufigen Auswahlprozess zur Bewertung des Potenzials, White Spot Analyse etc. Das heißt, allein abhängig davon, wie ich bei den einzelnen Schritten vorgehe, sind komplett unterschiedliche Leute involviert. Also Beispiel damals, das war der Tosa ICT Unternehmen. Die haben das, ich will nicht sagen wissenschaftlich, das hört so negativ an, aber die haben das sehr zahlenbasiert getrieben. Das heißt, die haben im Endeffekt jegliche Accounts im CRM mehrere Stufen durchlaufen lassen, gesagt, von Analyse, Recherche bis hin zu, wie viel vom Kuchen haben wir eigentlich aktuell vom Kunden, wie viel Potenzial haben wir noch, und haben dann quasi das in den Bewertungsmatrix eingeführt und so weiter. Haben wir vor allem Controlling mit dabei gehabt und so weiter. Das heißt, eigentlich kann man je nach Bedarf nahezu alle irgendwie mit benötigen. Ist aber geschickt im Core-Team quasi anzufangen damit und dann abhängig von den Maßnahmen dahinter.
Ja, auch wieder das Thema, weil du gerade sagst, Core-Team, wen brauchen wir im Core-Team? Ja. Wer ist im cross-funktionalen Team drin? Und wer ist jemand, den wir holen oder bitten, wenn wir ihn oder sie brauchen? Ne? Ich sag mal, das Thema Datenschutz. Wir brauchen keinen Datenschützer fest im Team, aber wir brauchen jemanden, mit dem wir reden können. Wie gehen wir damit um? Also ganz triviale Sachen. Dürfen wir das Logo des Zielunternehmens benutzen? Ja, nein. Und wie gehen wir mit den Inhalten um? Wie steuern wir Opt-in und so Geschichten? Genauso die IT brauchen wir auch nicht fest im Team. Aber eben ab und zu brauchen wir sie als Unterstützung.
Ja. Wer ist für euch der beste ABMler? Weil das ist ja eigentlich, wenn man sagt Core Team, wäre es da eigentlich am besten im Lead oder wäre es am besten eigentlich in ABM unterwegs?
Kann ich nicht beantworten.
Naja, eigentlich, ich sag mal, der aufgeschlossene Key Account Manager. Als Kopf, ne? Der sagt, weil ich kenne den Kunden. Ich bin schon drin. Ich kenne die Strukturen beim Kunden. Also das ist so die Speerspitze eigentlich. Im Kundenunternehmen drin. Manche haben ja sogar ein eigenes Büro beim Kunden, ne? Je nachdem, wie tief wir drin sind. Und dann ist eigentlich der für mich der Kopf, der sagt, ich kenne das Unternehmen und ich kann es alleine nicht tun. Jetzt hole ich mir jemanden vom Marketing, von der Performance, vom Content und. Aber ich bin so das meint, dass so eben richtig in der Kundenstruktur drin ist.
Ja, also Ich glaube, wenn ich es mal ergänze, der Key Accounter, der im besten Fall davor Marketier war und der im Endeffekt sich auch nur mit Technologien auskennt und einen Überblick hat über jegliche Marketingmaßnahmen, so ein Generalist, der im Endeffekt ziemlich schlau verschiedene Maßnahmen aus diesem Blumenstrauß kombinieren kann. Damit haben wir eigentlich meisten Spaß. Ne? Meistens sind sie dann aber im Marketing aufgehängt. Das heißt, meistert Marketing bei uns den Lead und nimmt dann Sales mit dazu. Und wobei es auch Kunden gibt, bei denen ABM im Sales aufgehängt ist, wobei das ein Ticken seltener vorkommt. Deswegen, ich gebe dir recht.
Also um ganz ehrlich, gibt es diese idealtypische Funktionalität denn in den Unternehmen, die wir haben, oder müssen wir uns die jetzt bauen? Also die müssen wir also dahingehend tatsächlich erst qualifizieren, dass sie genau zu dem besten ABMler werden.
Also was da sein muss in meiner Welt oder was ich mir wünschen würde, das ist die Offenheit.
Ja.
Alles andere können wir Menschen beibringen. Ja. Aber wenn da ein Vertriebler sitzt, der sagt, das ist mein Kunde, was wollt ihr da, geht weg. Dann haben wir fähigmäßig ein Problem. Aber jemand, der offen ist, sagt, boah, cool, ich muss jetzt nicht mehr alleine kämpfen. Jetzt ist auf einmal ein Team da, das mir hilft. Wenn der die Offenheit hat, alles andere können wir Menschen hinentwickeln, fachlich, was sie brauchen.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ein bisschen nicht klar. Passt, wollen wir später. Ich rede mal ganz kurz mit dem Thema Erfahrung versus Lernen können. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt auch in Richtung, wie plane ich denn das ABM-Thema zu starten? Ne? Also was ja viele irgendwie haben, ist, sie gehen dann volle Kanne rein, legen riesig Tools los, haben überhaupt kein Ergebnis, hören ein halbes Jahr später wieder auf. Ja. Ich glaube, da könnt ihr beide auch nachher nochmal drauf eingehen, auf so eure Erfahrungen in dem Hintergrund. Da mal auch so ein paar Stories, wo es echt zum Teil unheimlich gut geklappt hat, manchmal auch einfach vom Aufsatz her falsch war. Ne?
Ja. Ja, da wollen wir nachher ja eh noch machen, so die unsere persönlichen Erfahrungen. Thorsten, du hast eben eins angerissen. Naja, das ist eigentlich so. Das Thema Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb ist ein Riesenthemenblock. Der nächste Riesenthemenblock ist das Thema Daten. Mhm. Welche Rolle spielen Daten beim Account-Based Marketing?
Ja, ich glaube, eine extrem große. Ja, ist also auch in den unterschiedlichsten kleinen Aufgaben und in diesen ganzen partiellen Bereichen, die wir da bedienen müssen, brauchen wir Daten. Erstmal müssen wir das Unternehmen natürlich kennenlernen. Wir müssen wissen, wie das Unternehmen tickt. Wir müssen wissen, wer da aktiv ist, welche Bedürfnisse da sind, welche Schmerzen da sind. Typisch, also wenn man mal so eine Persona-Organisation, Persona Identifikation machen, dann kommen wir da schon an einiges von diesen Daten, aber es reicht aus meiner Sicht für ABM überhaupt nicht aus. Da müssen wir viel tiefer bohren, viel tiefer agieren, brauchen da also um ein Vielfaches mehr. Wir müssen uns damit beschäftigen in diesen Clients-Bereichen. Ja, wer arbeitet da? Wie arbeiten die Menschen? Was sind diese Informationen? Sonst können wir eben mit denen auf LinkedIn unter Umständen gar nicht interagieren. Wir brauchen aber auch rein technische Daten unter Umständen, wenn wir unsere Webseite dynamisch aufstellen wollen und auf den Kunden dementsprechend ausrichten wollen, also sehen können wollen und den richtigen personalisierten, dynamisierten Inhalt ausspielen wollen, wenn dieses Unternehmen oder jemand aus dem Unternehmen auf unsere Internetseite kommt. Ja, also brauchen wir da einen wirklich extrem tiefen Teil von Daten, nicht so oberflächlich, auch nicht nur. Wir brauchen nicht nur die Informationen, die wir überall bei Brancheneinträgen kriegen und auf der Internetseite, sondern wir müssen echt tief bohren. Und da kommen wir in dieses Ding, was wir zwischendurch auch schon mal hatten. Profiling gehört mit Sicherheit dazu, in irgendeiner Art und Weise diese Dinge, die Daten dann auch mit den richtigen Punkten in Verbindung zu bringen, also Daten zu interpretieren und für uns dann wiederum in Handlungsfelder zu überführen. Ein anderer Punkt ist, ich habe es eben so lapidar als Stalking bezeichnet. Ne? Natürlich müssen wir uns viel mit diesen unterschiedlichen Mechanismen im Unternehmen, mit den Funktionsweisen, mit den Wegen, mit den Flüssen von bestimmten Informationen auseinandersetzen, um diese eben genau da zu bedienen. Wir müssen alle Punkte kennen der Stakeholder Journey, die wir da bedienen könnten. Wir müssen aber auch wissen, welche Informationen für welchen Punkt der Stakeholder Journey wir bereitstellen müssen und wir müssen dann auch wissen, wie die Menschen, die dann im Unternehmen auf diesen Punkt aufmerksam werden, auf unsere Information, wie wir die tatsächlich emotional abholen und einbinden können. Und deswegen brauchen wir unfassbar viele Daten. Und Daten sind aus meiner Sicht das A und O dabei.
Naja, wenn wir dann mal von der Systemseite, Datenbankseite kommen, wir wollen die Firma, ich nehme jetzt mal ganz bewusst keinen großen Namen, wir hätten gerne die Firma Weber als Zielkunden. Ja, welche denn? Die Firma Weber, die Firma Weber GmbH, die Firma Ralf Weber GmbH und Co. KG, also ich spiele auf das Thema Datenbereinigung an. Bevor wir irgendwie loslegen und Zielkunden definieren wollen, müssen wir erstmal unsere Datenstruktur in die Reihe bekommen, alle Dubletten raushauen, dass wir wirklich über eine Firma Weber reden, um sie richtig zu bewerten, ob sie denn als Zielkunde überhaupt geeignet ist. Wenn wir, wie gesagt, mal von den großen Brands weggehen und das andere, was du eben auch teilweise angeschnitten hast, Thorsten, ist das Thema Datenanreicherung. Welche Daten kann ich denn noch zukaufen, zubekommen, anreichern, um wirklich dann eine profunde Entscheidung treffen zu können, wer mein Zielkunde ist? Thomas, wie siehst du das?
Wie soll ich sagen? Im Endeffekt kann man sagen, wir leben quasi für Daten und Research. Ne? Das ist ein bisschen so unser Core-Thema. Heißt im Endeffekt, ich würde jetzt was Falsches tun, wenn ich sagen würde, aber taucht sie nicht. Deswegen, Sektat im ABM ist das wirklich das A und O. Wir sehen es, wenn überhaupt, in einem anderen Umfeld, heißt quasi, dass wir Daten bereitstellen und die dann in den Maßnahmen nicht so übernommen werden, wie es schön wäre. Das ist eher das Problem, was wir teilweise sehen. Und auf der anderen Seite ist oftmals, die Daten einfach nicht tief genug vorhanden sind. Und da kann man jetzt auch sagen, im Endeffekt, die verschiedenen Ebenen. Beispiel, für mich fängt das Thema schon an, wenn ich sage, ich halte eine One-to-Few-Kampagne. Ich habe wirklich 50 Firmen, die ich angehen will. Ich habe dazu jeweils 5 Ansprechpartner. Ich habe 250 Leute, die ich abtelefoniere. Mache dann doch ein bisschen Code-Calling, auch mit Personal Outreach auf LinkedIn kombiniert etc. Heißt im Endeffekt, was ich doch will, ist, dass letztendlich der Seller versteht, wer ist die Person? Wie tickt die Person? Welche Charakter hat die Person? Es gibt auch Tools letztendlich, die solche Disk-Analysen basierend auf LinkedIn machen kann, sodass man weiß, wie kann ich mit der Person eigentlich sprechen? Ich sehe über die verschiedenen Posts, Kommentare und Likes, an welchen Themen ist die Person eigentlich interessiert? Wo engagiert es sich? Wer ist mit dem Netzwerk drin und so weiter? Und dann kann ich auch mal ein sehr persönliches Gespräch führen, was sonst nicht möglich wäre. Also es fängt quasi auf dieser Personenebene schon an. Und gehe dann bis hin eben zur tiefen Unternehmensanalyse, wo man dann sagt, okay, ich schaue uns wirklich an, was ist deren Technologie-Stack, welche Suppliers sind vorhanden, was sind die Wettbewerber, was machen die im Endeffekt, wer sind die Stakeholder, wo sind die Buying-Center, und dann gehe ich hin zum Kunden und sage, übrigens, auch euer größter Wettbewerber, der macht hier in der Cloud das und das Thema schon, werden das sich auch ein Thema für euch. Und auf einmal ist man in der Advisor-Rolle, wo man auf einmal Ideen mit einbringt, anstatt einfach nur was verkaufen zu wollen. Deswegen, wie gesagt, ich könnte um das Thema jetzt Stunden weiterreden. Daten und Research ist für mich A und O, wenn sie dann richtig verwendet werden, weil wenn nicht, dann ist es auch schnell, wo man ein bisschen Geld verbuddeln kann, ohne Nutzen dahinter. Aber wenn man es richtig nutzt, dann ist es ja, das A und O.
Also ich rede da immer, wenn wir, ich mache ja auch viel Strategieberatung für Account-Based Marketing und um ich habe so das Gefühl, das Thema Daten, ja, die sind wichtig, ne, aber naja, müssen wir da wirklich. Ich rede da immer von Vertriebssignalen, weil Daten sind für mich nichts anderes als Vertriebssignale. Wenn ich dort Signale erkenne, dann kann ich mir überlegen, was mache ich, was bedeutet das Signal für uns, für diesen Account? Ja. Was kann ich von dem Vertriebssignal ableiten? Was kann ich an persönlichen Aktionen ableiten? Was kann ich von einer automatisierten Aktion per Nurture-Prozess ableiten? Und dann hat es, also bei vielen meiner Kunden hat es dann auf einmal einen anderen Stellenwert, weil es nicht einfach nur Daten sind, die rumliegen, sondern weil es ein Grund ist, Vertrieb zu machen und im Vertrieb anders zu handeln. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben immer so arg lang. Lass uns noch mal auf jeden Fall einen Blick zum Thema Systeme werfen. Welche Systeme spielen eine Rolle beim Account-Based Marketing?
Das ist eine gute Frage. Also aus meiner Sicht, und da komme ich jetzt wieder nicht aus dem vertrieblichen Teil, sondern eher aus dem Marketing und aus dem orientierten Teil vom Content und sowas. Für mich spielen natürlich dann Datenerhebungsdaten oder Datenerhebungssysteme, Plattformen, wo Daten zusammenlaufen, analytische Daten, der Webseite etc. Ja, also so Google Analytics, ohne das, vergessen wir mal den Namen vorne, analytische Daten der Webseite auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber Social Listening. Ja, um solche Sachen zu beobachten zu können. Plattformen, die es dann auch beurteilen können, wie zum Beispiel Business Intelligence Tools. Es gehört für mich sicherlich auch dabei das Thema CRM. Ja, also eben genau, um hier Customer Relationship Management ordentlich mit aufzusetzen, die Daten wiederum miteinander in Verbindung zu bringen und diese Informationen so aufzubereiten, dass sie dann tatsächlich da draußen auch von den unterschiedlichen Protagonisten in meinem Unternehmen für den Kunden oder für das Zielunternehmen passend eingesetzt werden können.
Thomas?
Das wäre Mindset.
Ich muss aufpassen, was ich sage. ich bin diesen Fan von Tools, von Datenbanken, von allem tun und kann. Wenn man es ganz hemsärmlich sieht, kann man AWM machen ohne Tools. Und lustigerweise würde das wahrscheinlich in vielen Fällen öfters besser funktionieren als die Firmen, die letztendlich 25 Tools sich anschaffen, ein Jahr damit beschäftigt sind, die Integrationen, Schnittstellen so weiter herzustellen, am Ende merken, es klappt doch nicht. Keep it simple. Ich würde glaube mit relativ wenig, mit dem guten CRM, mit wenigen Datenpunkten starten, eher letztendlich schauen, wie kriege ich das Personalisierte dahinter rein, und dann, wenn ich sehe, dass das funktioniert, dann möglichst schnell schauen, was sind die Dinge, die mir am meisten Mehrwert bringen. Aber ich würde glaube nicht den Fehler machen, zu sagen, ich kann ABM nicht starten ohne Datenbanken. Aber wie gesagt, gerade auf Konzernebene heißt dann, dass eine Datenbank dauert 4 Monate, bis sie da ist, und 2 Jahre, bis sie implementiert ist, dann lieber letztendlich mit Blatt und Stift starten und direkt loslegen und dann nach und nach ergänzen. Ansonsten, Thorsten hat es ja aufgezählt, geht noch viel weiter, auch in Richtung Terminus, in Richtung Buying Intent Datenbanken, in Apollo, in Zoom Info und so weiter. Das heißt, Tool mangelt es nicht, da gibt es hunderte davon, klingen alle toll, Demand-Base, alles super Lösungen. Im besten Fall eine Kombination aus mehreren Lösungen, und das war aber auch ganz schnell im 6- oder 7-stelligen Bereich. Deswegen, ich glaube, in dem Fall dann lieber auf euch nochmal zugehen, bevor sich jemand schnell entscheidet, was sie nutzen sollten. Ich glaube, mehr würde ich gar nicht im Detail sagen dazu.
Also ich würde die Marketing-Automation-Plattform noch ins Rennen werfen, weil die brauchen wir eben in dieser Pre-Sales-Automation-Phase für ABM. Ich würde LinkedIn Sales Navigator noch ins Rennen werfen. Ja. Ich würde die tiefen Verhaltensanalysen in LinkedIn noch ins Rennen werfen. Mehr kann man, die Zeit ist zu knapp. Wenn ihr da was wissen wollt, dazu meldet euch gerne. Ja. Und noch ein Tipp, baut um Gottes Willen keine eigenen Schnittstellen, sondern guckt euch iPaaS-Lösungen an, also Integration Platform as a Service. Da gibt es die Adapter für die meisten Systeme, sind schon fertig. Da kann ich innerhalb von einer Woche, habe ich ein System verbunden. Wir fangen, keine Ahnung, bei um die 100 Euro im Monat an. Und wir können das beliebig erweitern und skalieren. Also bitte keine Schnittstelle machen für jede Systemverbindung, die alleine schon ein Jahr dauert und 50.000 Euro kostet. Also da bin ich komplett bei dir, Thomas. Einfach starten. Ich sag immer, bin ja der Erfinder der Wasserlochstrategie. Deshalb sage ich immer, wie isst man Elefanten in kleinen, dünnen Scheiben? Und auch da so starten. Lieber agil, schnell starten, schnell Ergebnisse, schnell Fehler machen, schnell lernen, als 2 Jahre lang Arbeitsgruppen bilden und über Systeme diskutieren. Danilo, da haben wir doch fast eine Punktlandung.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Norbert Schuster, Geschäftsführer bei Strike2, Thomas Allgeier, Managing Director und Founder bei Frenos, und Thorsten Ising, Experte für Online-Marketing und Social Media. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.